Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Ja, und wenn wir jetzt über die neuen Filme dieser Woche sprechen, muss zuerst erwähnt werden, dass gestern der Schauspieler und Regisseur Michael Gwistek gestorben ist. Ihm gehört heute auch das Schlusswort dieser Sendung. Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase war sein Kollege schon zu DDR-Zeiten und er hat 2009 eine Kurzgeschichte geschrieben, aus der jetzt ein Kinofilm wurde. Erfindung der Sprache heißt die und darum geht es in Persischstunden, dem Film, ein KZ-Häftling rettet sich nämlich, indem er einem SS-Mann frei erfundenes Farsi beibringt. Außerdem hat Hartwig Tegeler vorgeguckt, die Dirigentin und eine weitere David Copperfield-Verfilmung.
Gilles, belgischer Jude, überlebt 1944 ein Massaker, weil er sich als Perser ausgibt. Nun ergibt es sich so, dass der SS-Offizier, der im KZ die Küche leitet, Farsi lernen möchte, denn er hat einen Plan.
Nach dem Krieg will ich nach Teheran.
Doch Gilles, Hauptfigur in Vadim Perelmans Film Persischstunden, dieser Überlebende, kann die Sprache gar nicht. Wie soll er also den Wunsch des SS-Mannes im KZ erfüllen?
Bis Kriegsende habe ich einen Wortschatz von über 2000 Wörtern.
Gilles erfindet nun Vokabeln und gibt sie als Farsi aus. Eine gefährliche Gratwanderung.
Solltest du nicht der sein, für den du dich ausgibst, dann finde ich das heraus und töte dich.
Verstanden, Herr Hauptstammführer.
Zwei Menschen sprechen inmitten der Hölle des KZs eine Sprache, die nur sie allein verstehen, aber nur einer von ihnen weiß, dass diese Sprache gar nicht existiert. Diese Geschichte wirkt absurd und natürlich faszinierend, hinterlässt aber auch einen zwiespältigen Eindruck, denn Vadim Perelmans Film ist Beispiel für eine neue Generation von Holocaust-Filmen, in denen das KZ zur Hintergrundkulisse wird. Persischstunden konzentriert sich nämlich vor allem auf die ambivalente Beziehung zwischen Herr und Knecht, dem SS-Mann und seinem Lehrer für dieses Fantasie-Farsi, der faktisch Sklave des Offiziers ist. Lars Eidinger spielt das Diabolische dieser verstörenden Figur des SS-Offiziers eindrucksvoll. Die Entdeckung des Films allerdings ist der argentinische Schauspieler Nahuel Pérez Biscayat als Gilles. In seinem Ausdruck vermittelt sich das Gefühl, inmitten dieser Hölle immer kurz vor der Auslöschung zu stehen und mit Klugheit ums Überleben zu kämpfen. Als die Alliierten das KZ befreit haben, sitzt Gilles vor dem US-Offizier, der ihn fragt, ob er Namen der im KZ Ermordeten nennen könnte. Ich kann ihn 2840 nennen.
2840.
Unmöglich,
but that's impossible,
meint der Offizier.
Marco Rossi.
Dann fängt Gilles an aufzuzählen. Der Film endet so mit einer großen Wucht von Trauer, die Nahuel Pérez Biscayat eindrucksvoll spielt. Persischstunden von Vadim Perelman, empfehlenswert. Diese Frau hat einen Traum, den sie in ihrem Leben nie aufgeben wird.
Ich werde Dirigentin.
Antonia Bricco, dargestellt im Film Die Dirigentin von Christian de Bruyne, verfolgt mit eiserner Härte ihren Traum. Für die Männer, auch die Musiker in den Orchestern, erscheint das nahezu obszön.
Was soll das werden?
Ich folge keiner Frau, die ihren Platz nicht kennt.
Ich weiß genau, wo mein Platz ist. Genau hier, von vorn.
Wie Antonia im Film gegen alle Widerstände Dirigentin wird, das ist natürlich eine Geschichte, wie sie das Kino liebt. Doch das ist auch das Problem an Maria Peters Film Die Dirigentin, seine Konventionalität eben. Auch wenn wir nichts über die historische Antonia Bricco wissen, 1902 geboren, 1989 gestorben, 1930 gab sie ihr Debüt als Dirigentin der Berliner Philharmoniker. Wenn wir also nichts darüber wissen, ahnen wir doch von Anfang an, dass diese Frau schließlich am Dirigentenpult stehen wird. Mithin, Maria Peters Erzählung wirkt wie eine Biopic-Maschine, in der die Widerstände gegen die Musikerin und, als Kontrapunkt, ihre Sturheit, ihr Mut, ihr Durchsetzungswillen vor allem wie Schmierstoff wirken, um diese Heldinnen- und Emanzipationsgeschichte zu erzählen. Das ist dann leider alles zu vorhersehbar. Die Dirigentin von Maria Peters, annehmbar.
Das ist Crapford Trotterfield.
David Copperfield.
Auch hier geht es um Identität, um Widerstandswillen und den Mut, sein Leben zu leben. Fast 20 Mal wurde Charles Dickens Klassiker David Copperfield für Kino und Fernsehen verfilmt. Mit David Copperfield, einmal Reichtum und zurück, hat der britische Komiker und Filmemacher Armando Iannucci sich jetzt des wechselhaften Schicksals des malträtierten Jungen im viktorianischen England angenommen. Dabei kann der Regisseur auf ein wunderbares Ensemble zurückgreifen. Dev Patel spielt David Copperfield an der Seite von Tilda Swinton, Ben Whishaw oder Hugh Laurie. Was diese David-Copperfield-Verfilmung aber ausmacht, fernab der Betulichkeit manch anderer Dickens-Verfilmungen, Das ist die flirrende, fast die Leinwand sprengende Energie, das betörende, perfekt inszenierte Tempo und der mitunter brachiale wie makabre Humor. Ein perfekter Begleiter der Abgründe und der Widerhaken des Lebensweges dieses David Copperfield. Das Kernelement in dieser wunderbaren Literaturverfilmung mithin: Komik angesichts der düsteren sozialen Realität, die immer lauert, wenn David Copperfield sich abstrampelt, um im Leben erfolgreich zu sein. Die Belohnung solcher Identitätssuche ist dann, dass David ganz und gar zu sich stehen wird.
Bist du David Copperfield?
Ja, der bin ich.
David Copperfield, einmal Reichtum und zurück, von Amando Iannucci, herausragend.